Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Skateboardfahren steht nicht von ungefähr für Spaß und Subkultur, für Lässigkeit und Unabhängigkeit. Schließlich haben Surfer die Sportart in Kalifornien erfunden, indem sie unter ihre Bretter Rollen gebastelt haben. Asphaltsurfen eben. Matthias Baxmann hat für Deutschlandfunk Kultur recherchiert, was diesen Sport ausmacht und warum er für viele eher der Ausdruck einer Lebenseinstellung ist.
Skateboarding, für mich das war es mein ganzes Leben, es ist immer in meinem Kopf, seit ich 7 oder 8 Jahre alt bin, so ich kenne keine andere Wege.
Finn ist 28 Jahre und kommt aus Nordirland.
So hier, ja, das heißt Dogshit Spot, der Name ist hier.
Lebt aber schon 5 Jahre in Berlin.
Richtig gut, es ist nur seit 2, 3 Jahren hier und alles ist selber gemacht, so DIY.
Ein DIY Skatepark Projekt. Do it yourself. Skater hatten vor 10 Jahren die brachliegende und von Hundebesitzern frequentierte Fläche neben Bahngleisen für sich entdeckt und begonnen, ungefragt kleine Rampen zu bauen. Jetzt hat der Dogshit-Spot in etwa die Größe eines Tennisplatzes. Die Anlage wurde durch Skater und den Berliner Skateboardverein in Eigenregie geplant und gebaut. Deshalb entspricht er genau den Bedürfnissen der Skater.
Für mich, jetzt, als ich ein bisschen älter bin, ich würde mehr Transition machen, so mit Ramps, so wie hier mit diesen Quarterpipes, nicht so viel mehr Treppen fahren oder so.
Doch alles ist hier möglich. Stufen sind in die Bahn integriert, Rampen und Geländer. Rundungen, Schanzen, Half- und Quarterpipes. Die Skater haben dafür ihre eigene Sprache. Als Unkundiger hat man den Eindruck, Strukturelemente der modernen Architektur sind hier auf engem Raum nachgebaut und auf dem Skatepark platziert. Kein Wunder, denn die Eroberung des öffentlichen Raumes von Plätzen, Treppen, abschüssigen Wegen und Bänken ist nicht nur der spezielle Reiz für Skater, sondern die ureigene Disziplin des Skateboardens. Das Streetskaten. Das Fahren auf der Straße, bei dem alle möglichen Tricks, Manöver und Kunststücke gezeigt werden.
So ein Blick, den Skateboardfahrer in der Stadt, wie er sich bewegt durch eine Stadt, ist ganz anders.
Jonathan gehört zu den etwa 15 Skatern auf dem Dogshit-Spot.
Also jede Kante ist was, jede Treppe denkt man, boah, könnte ich da runterspringen oder so.
Er ist 30 Jahre alt, hat sein Hobby zum Beruf gemacht und arbeitet als Skateboardtrainer.
Und ich erwische mich auch jetzt immer noch, dass ich denke, wenn ich irgendwie mit dem Zug lang fahre und ich sehe irgendwo Treppen, früher war es so, dass ich mir dann direkt aufgeschrieben habe, wo ich war und überlegt habe, ob man das fahren kann. Und dann fährt man irgendwann mal da dran vorbei und stellt fest, ja, okay, der Boden davor ist unglaublich schlecht. Es war total Quatsch, jetzt hierher zu fahren, aber es sah gut aus. Oder ich kann zum Beispiel mich auch an meinen Schulweg erinnern, genau welche Bodenbeschaffung auf meinem Schulweg war, weil ich mit dem Skateboard zur Schule gefahren bin und ich immer mir den bestmöglichsten Weg ausgesucht habe. Also wusste ich genau, der Teerstreifen ist nicht ganz so glatt wie der Teerstreifen, also fahre ich da lang und so. Und so ein Blick, das vergessen viele, wenn sie jemanden auf dem Skateboard sehen, dass die Jungs und Mädels, die das machen, wirklich ihr Umfeld ganz anders wahrnehmen und sehr kreativ wahrnehmen. Das ist auch beim Sprayer der Kick, dass man sich schwierige Stellen sucht. Auch wenn man weiß, man wird vielleicht erwischt, aber wenn man es dann da schafft, dann ist es richtig cool sozusagen. Und das ist hier genauso beim Skateboardfahren. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Szenen doch sehr verwandt sind einfach.
Der Dogshit-Spot gehört zu den größeren von knapp 100 offiziellen Skateparks in Berlin. In der Szene haben sie Namen wie Knorri, T-Park oder E-Log. Unter den Anlagen gibt es aber auch solche, die kaum ihren Namen verdienen, mit nur einer Rampe aus Holz. Trotz der Skateparks bleibt das Original mindestens so reizvoll wie sein Nachbau. Hier bleiben die Streetskater ihrem Ursprung treu, dem öffentlichen Raum. Das ist in Berlin nicht anders als in Hamburg, Dresden und München oder in jeder Stadt der Welt. Hauptsache, der Beton ist glatt und es gibt Hindernisse wie Stufen, Geländer und Absätze. Überall, wo es nicht ausdrücklich eingeschränkt oder wenigstens geduldet ist, hört man das Geklapper der Boards an solchen Plätzen.
Hatten wir zum Beispiel eine Lautstärkenbeschwerde. Wie man hört, ist es laut auf dem Boden. An der Warschauer Straße, wo ich mich frage, naja, also das ist jetzt nicht das Lauteste an dieser Straße. Da fahren Straßenbahnen im 5-Minuten-Takt mit Quietschen um die Kurve rum und es ist eine 4-spurige Straße. Und sich dann über die Skateboardfahrer zu beschweren, über die Lautstärke, das ist so ein bisschen, da verstehe ich es nicht mehr.
Jonathan denkt an ein Ereignis vor 4 Jahren auf dem eher unspektakulär wirkenden Mittelstreifen zwischen Straßenbahnschienen in der Berliner Warschauer Straße. Mit nicht mehr als ein paar hintereinander stehenden Bänken auf glattem Beton ist dieser Hotspot selbst Skatern aus den USA ein Begriff. Das Bezirksamt wollte seinerzeit diesen Platz auf eine für Skater unattraktive Weise umgestalten. Beim Beginn der Bauarbeiten stand ein massives Polizeiaufgebot einer protestierenden internationalen Skaterszene gegenüber. Diese trug die geliebten Bänke eigenhändig davon, um sie zu sichern. Der Bezirk lenkte schließlich ein und stellte neue Marmorbänke mit sogar eigens für die Skater abgeschliffenen Kanten auf. Just what you may got. Not many I trust. I'ma go my own way, God. Take my fate to wherever you want. I'm out here on my son. Won't stop till I get me some. Club hopping trying to get me some. Ich heiße Robert Bartha, geboren in Prag, 75, und bin Bildhauer. Auf dem Weg in seine Werkstatt macht Robert eine Pause in einem Straßencafé.
Ich hatte das Glück, durch ein Stipendium im Jahr 2002 für ein Jahr nach San Francisco zu gehen. Und dort habe ich Wellenreiten, also Surfen, angefangen.
Sein circa ein Meter langes Skateboard hat er an einen Stuhl gelehnt.
Nach dem Jahr kam ich wieder zurück. Da waren die Wellen weg und der Pazifik auch. Und irgendwann 2004 habe ich dann gesehen, es gibt sowas wie Longboards. Das ist wie ein Skateboard, nur dass es wesentlich länger ist. Ich glaube, die gibt es bis 1,50 Meter, 1,60 Meter schon habe ich welche gesehen. Die Achsen sind ein bisschen breiter und sind sehr weich. Das heißt, man kann das Gewicht verlagern, wie auf dem Wasser, dem Surfbrett oder wie mit dem Snowboard, und das Brett fährt dann Kurven. Longboard heißt übrigens im Surfen auch, auf dem man, wenn man fährt, die Welle, nicht diese Kurven macht, sondern man läuft vor und zurück, also man läuft auf dem Brett. Die Longboards sind für uns Surfer sozusagen der Wehmutstropfen, dass man eben nicht am Meer lebt, ne, sondern auch im Trockenen dann üben kann.
Die kalifornischen Surfer wollten in den 60er Jahren ihren Spaß auch an Land haben. Mit einem rollenden Brett unter den Füßen. Doch viele Gemeinden an der Westküste der USA verboten das Skateboardfahren auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Da kam die Verordnung der kalifornischen Regierung, Wasser aufgrund extremer Dürre einzusparen, für die Skater zur rechten Zeit. Die Swimmingpools wurden trockengelegt.
Genau. So ist es eigentlich damals bei den Surfern in den 60ern auch Skaten entstanden. Die leeren Swimmingpools in Kalifornien wurden umfunktioniert zu den ersten Halfpipes, die es ja noch gar nicht gab.
Denn Wände und Böden der amerikanischen Pools hatten eine runde Form, wie eine riesige Schüssel, Bowl. Daher auch der Name Bowl-Skaten.
Und in den Pools konnte man ja nicht nur vor und zurück, sondern tatsächlich, wenn der Pool eine organische Form hatte, vielleicht wie ein Herz, dann sind die quasi darauf runter und die Kurven. Und das hat sehr viel mit Surfen zu tun. Allerdings gleicht das eher dem Surfen mit kurzen Brettern, also Shortboard sogenannten. Sehr kurz, sehr wendig. Das heißt, die fahren die Welle auf und ab und machen Cutbacks. Das heißt, ich fahre nicht in eine Richtung, sondern mache quasi wie so ein U-Turn zurück, komme wieder zurück und wieder hoch und wieder runter. Also der Körper ist die ganze Zeit mit Gewichtsverlagerung beschäftigt. Und dasselbe muss man ja auch können, wenn man ein sehr guter Skater ist und diese Halfpipes fährt oder in den Pools fährt.
Aus diesem Bowlskaten hat sich die Wettkampfdisziplin des Skateboard Park entwickelt. Den Parcours hierfür kann man sich wie einen riesigen amerikanischen Swimmingpool vorstellen. Über den geschwungenen Grund mit hügeligen Bodenwellen rasen die Skater auf Rampen, springen über die Halfpipes hinaus und nutzen alle Kanten, um ihre Kunststücke zu machen. Skateboard Park wird nicht nur bei den deutschen Meisterschaften gefahren, sie ist inzwischen eine Disziplin bei den Olympischen Spielen. Das Freestyle-Skaten auf dem Longboard hat es allerdings noch nicht dorthin geschafft.
Es gab auch mal in Berlin vor, ich glaube, bestimmt so 7, 8 Jahre liegt das zurück, eine kleine EM für Freestyle-Longboard. Das heißt, tanzen auf dem Longboard, während es fährt. Da haben Mädchen, Jungs, Erwachsene, Teenager teilgenommen. Das war ein richtiger Wettbewerb. Diese Longboards, das wurde eine eigene Sportart, 2007, glaube ich, und das hinter Downhill. Das heißt, die Leute hatten Handschuhe mit Gelenkschutz, der aus Stahl ist, mit dem sie tatsächlich dann, wenn sie in eine Kurve fahren, mit 50 Kilometer pro Stunde, sich mit der einen Hand am Asphalt abstützen und dann richtig Funken schlagen. Das sind dann oft so Geschichten, dass die in Teams, ne, also als Freunde, als Gruppen, auf so einen Berg fahren, gucken, dass da wenig Autoverkehr ist oder gar keiner, und dann diesen Berg runterfahren. In Kalifornien sind das 50 Kilometer Strecke runter, ne? Wenn man da in die Gebirge geht. Da geht es um Geschwindigkeit, aber auch um diese endlose Fahrt, ne? Also eine Stunde bergab zu fahren.
Für Robert zu gefährlich. Doch kürzere Strecken in der Stadt fährt er immer mit seinem Board. Und manchmal begleitet er seine Freunde damit sogar auf Radtouren.
Als die Longboards dann auf den Straßen fuhren, weil die eben auch schneller sind, gab es von der Gesellschaft so ein bisschen Abneigung dagegen. Die abfälligen Bemerkungen der Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger. Das Longboard und jetzt fährt er da entlang auf der Radspur, kommt auch vielleicht auf die Stadt an. In Kalifornien, da wird es keinen Menschen interessieren. Das heißt, man nimmt halt einfach die kleinen Straßen, 30er-Zonen, wo eben wenig Verkehr ist.
Ich bin Sarah, Afghanistan, und ich bin 15 Jahre alt.
Ich bin Lu, 10 Jahre alt und komme aus Deutschland.
Hallo, ich bin Finn, ich bin 12, ich war 7 Jahre in Russland.
Ich heiße Tavus Satavutat, ich komme aus Kambodscha.
Ich bin Lauren, ich bin 12 Jahre alt.
In ihrer Projektwoche wollen die Kids auf verschiedenen Skateparks ihre Kunststücke üben.
Wir werden zum Park in Moabit gehen, da werden wir einfach skaten und Tricks lernen.
Wir können schon ein paar Tricks, alle hier.
Ja.
Ja, ich hoffe, es macht Spaß im Poststadion.
Mit ihren Boards stehen sie vor der Baracke des Berliner Vereins Drop-In und warten auf ihre Betreuer, damit es endlich losgeht. Doch diese müssen erst noch ein paar Fragen zu ihrem Verein beantworten.
Ich arbeite bei Drop-In e.V.
Drop-In heißt ein Trick beim Skaten, bei dem man sich mit seinem Board von der Kante einer Halfpipe kopfüber hinunterstürzt.
Wir machen Jugend- und Bildungsarbeit. Schwerpunktmäßig richtet sich das Angebot an geflüchtete Jugendliche, aber auch Jugendliche aus dem Kiez.
Sarah ist 35 Jahre und kommt selbst aus der Skateboard-Szene.
Unser tägliches Angebot besteht aus Sprachförderung, klassischem Deutschunterricht und im Anschluss ein Freizeitprogramm mit Schwerpunkt Skateboarding. Und das ein tolles Medium ist, um Jugendlichen Sprache auf unkomplizierte, niedrigschwellige Art zu vermitteln. Uns ist es wichtig, auch deutsche Kids mit einzubeziehen, weil es bringt ja nichts, wenn wir dann doch immer wieder nur isoliert quasi Jugendliche mit Fluchthintergrund mitnehmen, sondern das soll sich ja eben vermischen. Viele kommen aus Afghanistan, Irak, Syrien, haben aber auch Leute aus Afrika oder auch aus dem asiatischen Raum, also das ist recht vielfältig.
Die Überlegung war, dass wir gemerkt haben, wie gut das Verhältnis zwischen jungen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Männlein, Weiblein und so weiter ist, wenn sie sich ein Hobby teilen, bei dem sie aber nicht gegeneinander antreten, sondern etwas zusammen Kreatives machen.
Just Schmidt hat zusammen mit anderen Skatern den Verein Drop-In gegründet.
Ein konkreter Anlass war, bereits 2012 hat in Berlin-Marzahn eine Unterkunft für Geflüchtete eröffnet. Da gab es diese klassischen Anwohnerproteste. Uns war es zu dem Zeitpunkt wahnsinnig wichtig zu sagen, nein, Menschen anderer Kulturen sind hier auch willkommen und wir gehen da einfach hin und schnappen uns Skateboards, bieten einen kleinen Kurs an. Und weil das so gut angekommen ist und vielleicht auch geschafft hat, eine kleine Brücke in die Nachbarschaft zu schlagen, weil dann Menschen gleichen Alters sich das gleiche Hobby teilen konnten, haben wir gesagt, die nächste Herausforderung ist, die Kids sitzen in den Willkommensklassen alleine, die sitzen in den Unterkünften alleine, die haben gar keinen Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft. Also müssen wir Skateboarding nutzen, um Sozialraumerkundungen zu machen, um andere Kinder aus der Nachbarschaft dazu einzuladen. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen einen Verein, der diesen Ansatz verfolgt. Und da ist dann eben 2015 Drop-In geboren gewesen.
Die 8 Kids sind im Skatepark angekommen. Bevor es losgeht, sollen sie beschreiben, was sie sich heute vorgenommen haben.
Ich will nur Trick lernen. Kickflip, Worryflip.
Cool, Finn. Vielleicht Trailflip und mehr Stees.
Okay.
Alles klar, Lauren.
50-50.
Jonathan, was ist dein Ziel?
Ich glaube, ich möchte heute nochmal meinen Frontside-Blunt verbessern. Lizzie, was willst du denn heute lernen?
Achso, ich möchte gerne meinen Olli verbessern.
Die beiden Betreuer Chrissy und Jonathan zeigen den Kids, dass auch sie noch zu lernen haben. Kickflip, Olli, 50-50. Böhmische Dörfer für den Laien.
Fahren und Spaß haben.
Ich will noch einen Trick von dir wissen. Zum Beispiel Drop-In hier auf der großen und dann auf der anderen Seite rausspringen mit Grab. Das kann Ludi zeigen.
Ich krieg den halt nicht auf dem Boden so hin, weil ich zu klein bin. Und so versuche ich ihn jetzt aus dieser Schräge raus. Das Board soll sich unter den Füßen so drehen, halt nicht um die eigene Achse, sondern quer drehen. ist halt ein sehr schwerer Trick und dafür brauche ich sehr viel Zeit, um das zu flippen. Also was man beim Skateboarden auch haben muss, sind harte Knöchel. Wenn man ein Brett gegen die Knöchel kriegt, das tut dann schon weh. Aber am Kopf habe ich einen Helm, das ist immer wichtig. Die Profi-Skater hier, keine Ahnung, was sie machen, die müssen eigentlich auch einen Helm tragen. Aber ab 18 muss man keinen Helm mehr tragen. Ich gucke halt immer, dass auch ein paar Skater da sind, dass wenn ich mich verletze, dass sie mir dann helfen können.
Sarah steht an der oberen Kante der geschwungenen Rampe und traut sich nicht so recht, mit ihrem Board in die Tiefe zu stürzen.
Ja, ich will Dropping schaffen und weiterfahren.
Stavo aus Kambodscha hilft ihr.
Ein Kreuzfuß in das Ende und dann muss, wie heißt denn diese, das Dropping da so, wir bleiben mal so.
Der hat Angst um seine Freunde, dass sie sich nicht wehtut. War doch gut, Sarah.
Wenn man es einmal gemacht hat und es weiß, es klappt, dann geht's eigentlich. Beim Drop-In ist auch nicht das Können, sondern man muss es halt wollen und auch den Mut dazu haben. Halt.
Skateboardfahren hat keine Altersgrenze. Also in der Disziplin, in der ich am liebsten fahre, im Bowlfahren, kann es sein, dass neben dir ein Kind steht, das ist 12 Jahre alt. Und neben dir auf der anderen Seite steht ein Typ, der ist 55 Jahre alt. Und die unterhalten sich aber gerade über den Trick, den sie gerade üben. Und das ist ganz normal. Die würden sich in der U-Bahn oder irgendwo nicht ein bisschen angucken, nicht unterhalten, gar nicht. Aber in dem Moment, wo sie beide Skateboard in der Hand haben, stehen sie da und reden miteinander.
Über 20 Skater rasen an diesem Nachmittag über die Anlage. Doch es gibt keine Zusammenstöße. Niemand fährt einfach drauf los. Man wartet, bis die Rampe oder Bank, auf der man fahren möchte, wieder frei ist. Skatende Mädchen sind hier allerdings in der Minderzahl.
Ich bin damit groß geworden, dass bei mir am Skatepark, damals in Dortmund, zwei Girls immer gefahren sind. In Berlin war es dann ein bisschen anders. Aber dank Olympia und dank verschiedener Skate-Contests in den Staaten und auf der ganzen Welt, wo Frauen auch teilhaben, ist das sehr viel stärker geworden in den letzten Jahren.
Es gibt auch öfter mal Girls-Sessions, also quasi extra Skate-Kurse für Mädchen.
Für Chrissy ist die Arbeit bei Drop-In ein Nebenjob. Sie studiert Erziehungswissenschaften.
Vor ein paar Jahren haben sich, glaube ich, viele Mädchen auch nicht getraut, weil es einfach ein sehr männerdominierter Sport war. Es nimmt aber immer mehr ab und das merkt man heute. Das ist ein cooler Fortschritt für Mädchen und Frauen, dass sie sich einfach auch mehr trauen. Ne? Je mehr Mädchen das machen, desto mehr traut man sich dann natürlich auch. Und mit Übungen können wir es genauso gut wie viele andere Jungs.
Skateboarding ist kein Mannschaftssport. Es ist allein von seinem subkulturellen Ursprung her nicht darauf aus, gegeneinander in Konkurrenz zu treten. Natürlich ist man stolz auf das, was man sich mit Ehrgeiz und Durchhaltewillen beigebracht hat. Aber eher, um es vorzuführen und andere damit zu motivieren oder ihnen zu zeigen, wie man es macht. Sobald auf der Piste ein schwieriger Trick wirklich gut geklappt hat, wird von den anderen applaudiert, egal ob gerade ein Kind oder ein Erwachsener sein Kunststück gezeigt hat. Skaten wird eher als individualisierter Lebensausdruck denn als Sport angesehen. Deshalb stehen die Skater der Organisation in Vereinen ambivalent gegenüber.
Man muss nicht in einem Verein sein, um Skateboardfahren gehen zu können. Ganz im Gegenteil, die Szene ist ein bisschen abgeneigt gegenüber diesen geordneten Strukturen und diesen Vereinsstrukturen.
Dennoch sind sie notwendig als Ansprechpartner und Initiatoren gegenüber Städten und Kommunen, wenn es um die Konzeption neuer Skateparks geht und nicht nur um das Aufstellen von Skate-Elementen aus dem Katalog.
Skateboardfahren ist in Deutschland noch immer Kategorie Spielplatz, Grünbauflächenamt. Ich habe selber die Erfahrung gemacht und mich in Dortmund mit der zuständigen Person unterhalten. Und die meinte, naja, wir kriegen einen Katalog und dann nehmen wir eine Rutsche und eine Schaukel und stellen neben den Sandkasten. Und das Gleiche mache ich halt mit einem Skatepark. Das führt dann dazu, dass man Rampen hat, die mitten in der Wand enden oder die auf Backstein gebaut werden. Und die Stadt kann sagen, ja, wir haben einen Skatepark gebaut und viel Geld ausgegeben. Es gibt super viele verlassene, nie benutzte Skateanlagen. Deutschland ist, was Skateparks angeht, so ein bisschen wie mit dem Internet. Das ist echt so ein Entwicklungsland.
Ganz anders ist die Situation in Schweden. Dort ist an manchen Schulen Skateboarding sogar Bestandteil des Sportunterrichts. In Malmö ging man noch einen Schritt weiter. Anstatt einfach nur eine Skaterklasse an einer Schule zu initiieren, gründete die Malmöer Skaterorganisation ein eigenes Gymnasium für Skateboarder. Gerade auch für solche, die mit ihrem Schuldasein eigentlich bereits innerlich abgeschlossen hatten. Am Brüggeritz-Gymnasium wird Skateboarding mit anderen Ausbildungsangeboten verknüpft. Es werden Kurse in Design, Mode, Cartoon-Gestaltung und Foto- wie Filmproduktion angeboten. Deren Inhalte leiten sich von der Begeisterung für das Skaten her. So soll für die Schüler die Basis für eine mögliche berufliche Perspektive eröffnet werden.
Von Malmö aus eine Stunde in jede Himmelsrichtung sind 4 oder 5 gute Parks. Und gerade im Süden unten sind in den letzten 10 Jahren so unglaublich tolle Anlagen entstanden. In jedem kleinen Dorf ist ein kleiner Skatepark, der kreativ ist, der nicht aus dem Katalog kommt, sondern handgeshaped ist.
Doch auch Deutschland macht Fortschritte. Die Auftragsbücher des Bremer Unternehmens Ankerrampen sind voll. Gerade haben junge Mitarbeiter eine Anlage in Berlin-Friedrichshain fertiggestellt. Auch sie Skater.
Wir haben jetzt einen guten Monat gebaut. Plus minus.
Sven Müller kommt wie seine 4 Kollegen aus der Do-it-yourself-Skater-Szene. Kein Facharbeiter.
Also es gibt nichts Schöneres, als den eigenen Park, den man gebaut hat, dann zu testen. Sehr gut, auf jeden Fall. Der ist klein, aber fein, auf jeden Fall.
Nicht ganz so groß wie ein Tennisplatz.
Es gibt Skater, die mögen es sehr gerne in der Stadt zu skaten und Treppen runterzuspringen oder irgendwelche Geländer. Und hier sind halt viele Rampen, Transitions. Und wenn man auf Rampen fahren steht, ist der Park auf jeden Fall ein Highlight, würde ich sagen.
Wenn er selbst Betonbau nicht gelernt hat, wie muss man sich dann den Weg seiner Qualifikation vorstellen?
Dass Jungs sich einfach selber an der Hand packen und sagen, ey, wir sparen jetzt Geld für Zementsäcke und einen Betonmischer. Und die fangen dann an, ihre eigenen Rampen zu bauen. In der Greifswaldstraße zum Beispiel wird gerade einer gemacht, an so einem Schrottplatz, Containerplatz. Da stört man niemanden und die Jungs bauen da ihre eigenen Rampen.
Nächste Station, Greifswalder Straße.
Ist das Ding on? Word. So while we get
drunk, so while we smoke weed. Tag, ich bin Tom.
Hallo, ich bin Max. Also, wir befinden uns hier auf so einer Skateboardbahn, wo wir jetzt gerade die Zeit verbringen.
Naja, hier war einfach so ein Stück Beton und vor vielen Jahren hat sich mal irgendeiner gedacht, hier kann man ein bisschen Skateboardrampen hinbauen und das fing relativ klein an. Und dann kamen wir halt und haben hier im großen Stil einfach Skateboardrampen gebaut.
Wir haben hier mit Hilfe von viel Schutt, Metall und vielen Säcken Betonestrich so Betonrampen gebaut, die als Quarter bezeichnet werden, wie so eine halbe Halfpipe überall diese Fläche abgrenzen und in der Mitte befinden sich diverse Obstacles, die man gut skaten kann, wo alle Leute Spaß haben.
Und es wurde immer größer und immer größer und jetzt mittlerweile haben wir hier einen ausgewachsenen Skatepark.
Der Besitzer des Grundstücks hat noch keine Baugenehmigung. Bis dahin können die Skater das Gelände mietfrei nutzen.
Ja, dafür haben wir hier immer Partys gemacht, so ein bisschen Geld eingenommen und davon haben wir dann eigentlich immer Beton gekauft. Und die Leute waren großzügig. Ganz Berlin kommt vorbei und gibt gerne mal was ab.
Familien mit ihren Kiddies, hier kommen namhafte Namen der Szene, Teams aus Amerika, Leute, um Graffiti zu sprühen.
Vielleicht können Tom, Max und ihre Skaterfreunde noch ein halbes Jahr bleiben. Dann suchen sie nach einer anderen Brache in der Stadt und bauen sich einen neuen Skatepark.